Liebe Zuhörer unseres Radios, der Papst unterscheidet in seinem Buch Jesus von Nazareth drei Elemente im Beten Jesu. Zunächst die Urerfahrung der Angst in Gethsemane. Also es geht um den Garten der Todesangst und das, was Christus dort durchgemacht hat. Dann die Erschütterung angesichts der Macht des Todes und das Erschrecken vor dem Abgrund des Nichts, das ihn zittern ja nach Lukas Blut vergießen lässt. Bei Johannes ist diese Erschütterung wie bei den Synoptikern im Anschluss an Psalm 43,5 ausgedrückt, aber mit einem Wort, das die Abgründigkeit der Angst Jesu besonders deutlich werden lässt. Tetaraktai. Es ist das gleiche Wort wie Tarassein, das Johannes gebraucht, um die Erschütterung Jesu am Grab von Lazarus zu benennen. Er war erschüttert über den Tod seines Freundes Lazarus und er ist erschüttert, weil Judas ihn verraten wird. Er hat ihm dort im Abendmahlsaal den Verrat vorhergesagt. Das sind Ereignisse, die den Herrn im Innersten erschüttern und betreffen. Johannes bezeichnet damit zweifellos die kreatürliche Urangst in der Nähe des Todes. Aber es ist doch noch mehr. Die besondere Erschütterung dessen, der das Leben selbst ist, vor dem Abgrund aller Macht der Zerstörung des Bösen, des Widergöttlichen, das nun auf ihn einstürzt. Dass er direkt auf sich, ja in sich hineinnehmen wird, bis dahin, dass er selber zur Sünde gemacht wird. Das ist ein ganz wichtiger theologischer Ausdruck. Sie finden ihn in 2 Korinther 5,21. Gott hat ihn zur Sünde gemacht. Nur dadurch konnte ihn ja dann das Gericht treffen. Er ist für uns zur Sünde geworden. Das muss man sich vorstellen. Der ganz Reine. Für den Reinen ist das Schmutzige, das Dunkle ja besonders belastend. Er spürt es mehr als der, der sowieso schon im Dreck suhlt, der sein Gewissen sowieso schon zum Markte getragen hat. Der wird es kaum mehr merken. Aber für den Reinen ist es furchtbar. Gerade weil er der Sohn ist, so formuliert es der Papst, sieht er mit letzter Deutlichkeit die ganze schmutzige Flut des Bösen, die Macht der Lüge. Er sieht den Hochmut, die Raffinesse und Schrecklichkeit des Bösens und die Zerstörung des Seins. Es dient der Schändung und der Vernichtung des Lebens. Weil er der Sohn ist, empfindet er zutiefst das Grauen, den Schmutz und das Gemeine, das er in dem ihm zugedachten Kelch zu trinken hat, nämlich die ganze Macht der Sünde und des Todes. All das, so schreibt der Papst schön, muss er in sich hineinnehmen, damit es in ihm entmächtigt und überwunden wird. Wenn Sie die Heilige Schrift fragen, die Heilige Schrift mit der Frage herangehen, wozu denn Gott das Böse zulässt, so kann man wirklich sagen, auch deshalb lässt er es zu, dass es dann von Christus und von uns von innen her aufgearbeitet wird. Dass es hinweggetragen wird. Bultmann sagt mit Recht, Jesus ist hier nicht nur der Prototyp, an dem das vom Menschen geforderte Verhalten exemplarisch sichtbar wird, sondern er ist vor allem der Offenbarer, dessen Entscheidung, die menschliche Entscheidung für Gott in solcher Stunde erst möglich macht. Die Angst Jesu ist etwas viel Radikaleres als die Angst, die jeder Mensch hat angesichts des Todes. Es ist nämlich der Zusammenstoß zwischen Licht und Finsternis, zwischen Leben und Tod selber, das eigentliche Entscheidungsdrama der menschlichen Geschichte. Und deshalb darf man in diesem Sinn auch das Geschehen des Ölbergs ganz persönlich auf sich beziehen. Pascal, der große französische Theologen, schreibt, jene Tropfen Blut habe ich für dich vergossen. So hört er gleichsam Christus am Ölberg für ihn beten und sprechen. Auch meine Sünde war in jenem erschreckenden Kelch mit gegenwärtig. Was dann die Theologen extrem beschäftigt hat, das war, wie göttliches und menschliches Wollen in Jesus Christus zusammenzubringen sind. Es sind zweierlei Willen zu unterscheiden. Der Naturwille des Menschen Jesus, der sich gegen das ungeheuerliche, zerstörerische des Geschehens sträubt. Er erbittet um das Vorübergehen des Kelchs. Und der Sohneswille, der sich ganz in den Willen des Vaters hineingibt. Wenn wir dieses Geheimnis der zwei Willen so weit wie möglich zu verstehen versuchen möchten, ist es doch nützlich, einen Blick auf die johannäische Fassung des Gebets zu werfen. Denn auch bei Johannes finden sich diese beiden Willen. Vater, errette mich aus dieser Stunde, das spricht der Mensch Jesus Christus. Und der Sohn, Vater, verherrliche deinen Namen. Beides direkt nebeneinander. Johannes 12, 27 folgende. Das heißt, das Zueinander dieser Bitten ist bei Johannes nicht anders, nicht grundsätzlich anders als bei den Synoptikern. Die Not von Jesu menschlicher Seele, ich bin erschüttert, Bultmann übersetzt sogar, mir ist Angst, drängt Jesus darum, um Rettung aus dieser Stunde zu bitten. Das ist ganz menschlich. Es heißt ja eigentlich nichts anderes, Vater, lass mich jetzt nicht sterben. Wir dürfen in Notsituationen genauso beten. Wir brauchen nicht Indianer spielen. Wir brauchen nichts zu tun, als ob es uns gar nichts ausmachen würde. Aber, so schreibt der Papst weiter, das Wissen um seine Sendung, dass er ja gerade für diese Stunde überhaupt gekommen ist, lässt ihn die zweite Bitte aussprechen. Die Bitte, dass Gott seinen Namen verherrliche. Gerade das Kreuz, die Annahme des Schrecklichen, das Hineingehen in die Schmach der Vernichtung der eigenen Würde, in die Schmach eines ehrlosen Todes, wird zur Verherrlichung von Gottes Namen. Denn gerade so wird Gott als der sichtbar, der er ist. Der Gott, der im Abgrund seiner Liebe, im sich selber geben, allen Mächten des Bösen die wahre Macht des Guten entgegenstellt. Jesus hat beide Bitten ausgesprochen. Aber die erste, die um Rettung, ist in die zweite, die um Gottes Verherrlichung im Geschehen seines Willens eingeschmolzen. Und so ist der Widerstreit im Inneren der menschlichen Existenz Jesu zur Einheit geführt. Also er spricht aus, was ihm am Herzen liegt, aber auch zugleich im Gehorsam weiß er, dass er genau in diese Stunde gekommen ist, um die Menschheit zu erlösen. Was heißt das? Was ist mein Wille im Gegensatz zu deinem Willen? Was steht sich da gegenüber? Der Vater, der Sohn, der Mensch Jesus und Gott, der Dreifaltige? Nirgends sonst in der Heiligen Schrift schauen wir so tief in das innere Geheimnis Jesu hinein wie im Gebet am Ölberg. Deshalb hat auch die alte Kirche, die Kirche der ersten Jahrhunderte, die Kirche der Anfang, um das Verstehen der Gestalt Jesu Christi im gläubigen Bedenken des Ölberggebetes gerungen. Das konnte man sich schwer vorstellen, dass das wirklich Sohn Gottes ist, der auf die Erde hingeworfen ist, der Blut schwitzt. Wie kann Gott das zulassen? Wie kann so einer Gott sein? Der Papst sagt, an dieser Stelle ist es unbedingt notwendig, einen kurzen Blick auf die Christologie, also die Lehre von Christus der alten Kirche zu werfen, um das Verständnis des Ineinanders von göttlichem und menschlichem Willen und der Gestalt Jesu Christi zu verstehen. Das Konzil von Nicäa, es war das erste unserer Kirche, 325, hatte den christlichen Gottesbegriff erklärt. Die drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sind eins in dem einen Wesen Gottes. Mehr als 100 Jahre später hat sich das vierte Konzil von Chalcedon auch ausgesprochen, 451, mit dem Ineinander von Gottheit und Menschheit in Jesus Christus auseinandergesetzt. Es hat es versucht, begrifflich zu fassen mit der Formel, dass in ihm die eine Person des Sohnes Gottes die beiden Naturen, nämlich die menschliche und die göttliche, unvermischt und ungetrennt umfängt und trägt. Und diese Formeln ist unglaublich gerungen worden, was ich jetzt also Ihnen einfach so vorlese. Ich habe schon auch mal an anderer Stelle erwähnt, das sind vier Prädikationen, vier Aussagen, welche das Menschliche und das Göttliche in der Person Jesu Christi umschreiben und festhalten. Und im Wesentlichen geht es, wie sind die beiden Naturen, die göttliche und die menschliche Person, Natur in der einen Person Jesu Christi zu verstehen. Sie sind unvermischt, also die Gottheit und die Menschheit bilden jetzt nicht einfach ein gottmenschliches Wesen, sondern ein Zwischenstück zwischen Gott und den Menschen, so Halbgott sozusagen. Sie sind aber auch nicht ungetrennt. Also sie gehen nicht ineinander auf, sind unterschieden, aber sind doch verbunden, sind ungetrennt. Also diese genialen Formeln unvermischt und ungetrennt hat man beim Konzil von Chalcedon gefunden. Ich darf Ihnen den Segen spenden, es segne, heile und behüte Sie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.